Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Das ist halt für ganz viele Leute erstmal so ein ganz irritierendes Bild, dass ein Mann einen anderen Mann sich irgendwie fürsorglich mit körperlicher Nähe um den kümmern würde, in dem Sinne. Das Muster ist ja, das Fremde macht mir Angst und ich versuche, in irgendwelchen Aktionen Sicherheit zu generieren, die aber häufig halt völlig kontra dem laufen, was ich eigentlich möchte. Zum Beispiel Kontakt mit Frauen oder was auch immer, oder Beziehung. Das ist auch ein eher männliches Phänomen, also bei Männern deutlich stärker vertreten als bei Frauen, emotionale Alexithymie, also das ist die Nichtfähigkeit, quasi Worte für Emotionen zu haben, also dass wir einfach häufig gar nicht beschreiben können, was in uns passiert.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was kennzeichnet die New Workman oder für mich auch der Titel, was ist neue Männlichkeit? Für dieses Gespräch habe ich den Autoren und Berater Daniel Pau eingeladen. Daniel hat mit Giacomo Fritsche ein sehr tolles Buch rausgebracht, was mir gleich super gefallen hat. Es ist auch wieder im hochgeschätzten Fallen Verlag erschienen. Da habe ich dieses Jahr und letztes Jahr sehr viele Podcasts gemacht. Die haben gerade ein sehr, sehr glückliches Händchen mit den Autoren. Und die beiden haben ein ziemlich cooles Buch rausgebracht, das heißt New Workman, wie Männer glücklicher werden und dabei die Evolution der Arbeitswelt mitgestalten. Was mir an dem Buch super gefallen hat oder immer noch gefällt, ist, dass sie ein Tabuthema will ich es nicht nennen, aber ein Thema, was so ein bisschen den Nerv der Zeit für mich trifft, tangieren und das Ganze auch noch klar, sachlich, strukturiert und mit der nötigen Empathie, Feingefühl und wissenschaftlichem Hintergrund vermitteln. Und deswegen freue ich mich sehr, heute einen der Autoren, nämlich Daniel, hier zu haben. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Und freut mich sehr zu hören, dass dir das Buch so gut gefallen hat.
Ja, lieber Daniel, wir haben heute einen reinen Männer-Talk. Das heißt, ich habe schon im Vorgespräch gesprochen, die hochgeschätzte, hochverehrte Julia Jankowski, bei der wart ihr auch schon. Heute sind wir unter uns. Freut mich, das heißt nur Männer, ein safer Space und um safer Spaces wird es auch gehen. Aber bevor wir in das Thema reingehen, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Ja, also ich bin der Daniel. Beschäftige mich seit 15 Jahren professionell mit Selbstorganisation. Ich habe mal mit 16 in einer Fabrik gearbeitet. Ich komme aus dem Siegerland, da gibt es viel Stahlindustrie. Da habe ich in der Fabrik gearbeitet am Fließband und habe mir damals gedacht, da waren so ein paar Interaktionen, dachte ich so, das ist echt crazy, wie das hier organisiert ist. Und so diese ganzen hierarchischen Unterschiede und welche Tricksereien da im Hintergrund stattfinden, um dann doch wieder Ausgleichshandlung zu machen, da dachte ich mir, irgendwie muss man doch Arbeiten anders organisieren können. Und dann stand die Idee, irgendwas mit Arbeit mal zu machen, was gesellschaftlich auch einen gesellschaftlichen Bogen spannt. Und dann habe ich Organisationspsychologie studiert und interkulturelle Personalentwicklung später. Genau, und war ein paar Jahre im Konzern bei der SAP, durfte da als agiler Coach global so ein New Work Leuchtturm mit aufbauen, mitgestalten, moderieren. Da haben wir ein paar coole Sachen gemacht, Co-Petitions, Communities gegründet, mit konkurrierenden Unternehmen Vertrauen aufgebaut, dass da zusammengearbeitet werden konnte, trotzdem an sehr sensiblen Unternehmensfragen und quasi ein internes neuen Bereich noch mit aufgebaut, auch mit der Idee von Anfang an mit so New Work Prinzipien quasi ins Leben zu bringen und hatte dann aber irgendwann gemerkt, dass in so einem multinationalen großen Organisation das agile Arbeiten auch an seine Grenzen natürlich stoßt und da habe mich dann sehr bewusst dafür entschieden, wieder in eine Beratung zu gehen und bin seit einem Jahr bei Covolution als systemischer Berater tätig und verbinde, glaube ich, in meiner Arbeit vor allen Dingen die Fragen von Selbstorganisation, also Governance-Modelle, Prozesse und Strukturen auf Team- und Organisationsebene mit den Unwägsamkeiten der Selbstführung. Also wie können eigentlich das Individuum auch sich gut navigieren in solchen ja komplexen Kontexten? Und im Zuge dessen bin ich vor 2,5 Jahren oder inzwischen 3 Jahren mit Giacomo zusammen über das Thema in Anführungsstrichen gestolpert. Wie bewegen sich eigentlich Männer in solchen New Work Kontexten? Und bin mit ihm da eingetaucht und dann wollten wir ein Buch über New Work schreiben und am Ende ist es ein Buch über New Work geworden, was aber noch viel, viel tiefer geht, weil es geht wirklich auch darum, wie wir Männer eigentlich glücklicher und gesünder werden und das auch positive Effekte für ja Gesellschaft, Arbeit und auch die ganz große Politik hat am Ende. Aber da genau sprechen wir bestimmt nochmal im Laufe des Podcasts auch vertieft zu.
Absolut. Also, kleiner Disclaimer für die Zuhörerinnen. Was mir jetzt ganz wichtig ist, weil ich möchte in dem Gespräch nicht immer wieder darauf zurückkommen, wenn wir jetzt die Männer in den Fokus rücken, dann ist das genau das Ziel der Folge. Das heißt aber nicht, dass Frauen bereits erfolgreich gleichberechtigt sind, dass sie gleichberechtigt verteilt sind in Chefetagen. Da weiß ich, weil ich die sehr gute Folge mit Daniel und Giacomo schon bei Jule gehört habe, könnt ihr auch gerne reinhören, Good Work Podcast, immer eine gute Empfehlung. Die sind sehr viel auf dieses Thema eingegangen. Das heißt, Frauen sind nicht überall gleichberechtigt, darum geht's nicht, aber ich möchte heute quasi meine Sendezeit wirklich mal mit diesem Fokus auf die Männer richten und was diese neuen Arbeitswelt quasi für Benachteiligungen für die quasi mitbringen. Das nur so als kleiner Disclaimer vorausgeschickt, dass ihr so ein bisschen ein Orientierungslicht habt, warum wir das so nicht so tief beleuchten werden. Ist das in deinem Sinne, Daniel? Oder korrigiere mich gerne, wenn ich das Falsches gesagt habe.
Das ist schon okay. Natürlich ist das okay. Ich finde es wichtig, das zu markieren, weil das natürlich auch eine berechtigte Kritik ist. Also als wir mal einen Post zu dem Buch gemacht haben, kam direkt, der Waldemar Zeiler hat das Vorwort geschrieben, der Gründer von Einhorn, und dann kam direkt so der Spruch, drei Männer schreiben was über Männer. Und genau. Und zwar, weil wir das ja aus dieser Perspektive auch authentisch können, machen wir das. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist uns ganz wichtig zu markieren. Das ist eigentlich ein Buch für alle Gender-Identitäten oder Geschlechter. Im Sinne von, dass wir das ja gemeinsam auch konstruieren. Wir gucken jetzt natürlich, wir werden auch gleich viel über Männer sprechen, aber unser Ansinnen ist das zumindest, das zum Wohle aller Geschlechter und auch der Geschlechtergerechtigkeit zu tun, weil wir die Beobachtung machen, dass wir entweder positive Angebote so weit wegformulieren, dass sie häufig nicht verständlich sind. Im Sinne von Feminismus ist auch gut für Männer und das ist einfach zu weit, in Anführungsstrichen, der Sprung, weil wir ganz viele schräge Bilder über Feminismus haben in der Gesellschaft. Oder es geht so ins Männerbashing und das ist natürlich auch nicht anschlussfähig. Warum? Weil dann, das führt natürlich zu einer Verteidigungsreaktion und wir wollten dann einfach einen anderen Diskurs anstoßen und deswegen danke, dass du das jetzt hier nochmal so sensibel aufgegriffen hast, dass das das Ansinnen ist.
Genau, denn was ich so spannend finde, also mein nächstes Buch wird auch um New Work und Resilienz gehen und ich glaube, ich habe einen Großteil tatsächlich weibliche AutorInnen, Gastautorinnen auch drinne. Das heißt, dieses Thema ist mit wirklich Top-Leuten auch inhaltlich stark von vielen Frauen besetzt. Es sind auch 1-2 Männer dabei, so ist es nicht. Aber es ist für mich sehr stark auch, für mich, glaube ich, ein feminines Thema. Vielleicht kannst du mir da bei der Einordnung helfen, warum ist bei, ich mach's mal spitz formuliert, warum ist bei New Work so wenig Platz für Männer oder warum ist New Work ein stärkeres Frauenthema vielleicht?
Ich fand jetzt erstmal gerade spannend, dass du was zur Resilienz machst und da wahrscheinlich zufällig jetzt doch mehr weibliche Autorinnen hast, was sicherlich erstmal auch begrüßenswert ist, weil es gibt ja viel mehr männliche Autoren im Businessbereich, deswegen gut, dass das da mal andersrum ist. Aber interessant, weil wir werden ganz viel über Mittelwerte reden. Das kann im Einzelfall immer komplett anders sein. Aber wenn wir aufs Thema Resilienz jetzt auch gucken, im Organisationskontext fällt ja schon auf, dass weibliche Personen häufig Lebenskrisen, wie zum Beispiel den Übergang zur Rente oder auch andere einschneidende Erfahrungen besser meistern als Männer im Schnitt. unter anderem, weil sie besser sozial eingebunden sind, weil sie sich eher Unterstützung suchen, wenn sie es brauchen. Natürlich würden Männer in gleichen Art und Weise davon unterstützen, davon profitieren, aber sie holen sich halt viel seltener und auch viel später Unterstützung. Also deswegen, da gibt es ja auch einen geschlechtsbedingten Unterschied, der moderiert wird von Gender-Stereotypen, und interessant, dass sich das dann widerspiegelt in sozusagen der Auswahl der Autorenschaft. Im Kontext von New Work ist es jetzt erstmal eine relativ oberflächliche Beobachtung, dass wenn wir uns New Work-Kontexte anschauen, dann setzen die ja ein relativ hohes Maß an Selbstorganisation voraus. Also wir haben einfach, was heißt einfach, ne? Meistens relativ kompliziert, aber die Idee ist einfach, mehr demokratische Strukturen zu wagen, mit dem Ziel, dass damit besser in komplexen Umgebungen, also Kontexten, die sich schneller wandeln, die mehr Überraschungen haben, sage ich manchmal auch, besser navigieren zu können, weil viele Gehirne und viele Augen mehr sehen, besser verarbeiten können, und dafür brauchen wir halt bestimmte Prozesse. Und diese Prozesse fordern wiederum ein höheres Maß an Selbstführung. Und deswegen wird auch häufig in so Kompetenzmodellen für New Work drauf referiert, ne, dass quasi mehr Kommunikationsfähigkeiten gebraucht werden, mehr Konfliktfähigkeiten, mehr Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, unterschiedliche Deutungshoheiten zu navigieren und gleichzeitig auszuhalten und trotzdem zu einer Entscheidung zu kommen, etc. etc. Und wenn wir uns jetzt angucken, was Männlichkeit im traditionellen Sinne für ein Korsett beschreibt, also für Stereotype dahinter liegen, dann ist für uns, das zeigen wir auch im Buch nochmal auf, wir nennen das den New Work Man Gap. Ne, dann sehen wir einfach, dass das, was New Work als Ideal beschreibt und das, was Männlichkeit als im traditionellen Sinne als Ideal oder als Vorgabe gibt, einfach auseinanderklafft. Ne, und deswegen ist New Work natürlich nicht weiblich, aber mit den Gender-Stereotypen, die wir bei uns so kultivieren in der Gesellschaft, ist es tendenziell so, dass es eher Fähigkeiten, Verhaltensweisen fördert und fordert, die wir weiblich konnotieren. Männern sind die genauso zugänglich, ne? Nur das ist halt überlagert durch diese ganzen Stereotype. Und deswegen gibt es da ein gewisses Spannungsfeld.
Ja, finde ich super spannend. Vielleicht nochmal ein persönlicher Einblick, weil ich mich, habe ich erst auch durch ein Coaching, ist mir das bewusst geworden, weil ich mich erst sehr stark in meiner ersten Lebenshälfte und noch ein bisschen mehr noch, sehr stark in einem männlichen Umfeld immer bewegt habe, und das hat sich jetzt sehr stark geswitcht. Ich mach's kurz auf, um das zu spiegeln, weil ich damit auch einen inneren Konflikt hatte, der mir gar nicht bewusst war. Ich bin in einer sehr männlichen Kernfamilie aufgewachsen, das heißt Bruder, Vater, Mutter, das heißt männlich dominiert, und jetzt habe ich eine eigene Kernfamilie weiblich dominiert, das heißt, ich habe zwei Töchter und eine Frau. So, das heißt, das ist schon mal ein Switch im sozialen Umgang, sage ich mal, schon in der
Kernfamilie.
In der Kernfamilie. Dann war ich die ersten 14 Jahre meines Berufslebens in der Bundeswehr, wo ja locker 85% zu meiner Zeit eher 95% Männer waren, wo andere Rangdynamiken funktioniert haben, sage ich mal so. Um dann in eine Welt, in eine Wirtschaft zu gehen und jetzt gerade so ins Bereich Coaching, dass eher tendenziell für mich in der Wahrnehmung, ich nehme nicht Beratung, ich nehme Coaching, weiblich dominiert ist in ganz vielen Bereichen, weil, und oder auch diese New Work-Szene, wo ich sage, es sind viel mehr weibliche Kompetenzen, das, was du gerade beschrieben hast, Attribute, gefordert. Das heißt, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich einen Switch machen musste von dem, wie ich zum Beispiel im Bereich Führung sozialisiert wurde, das heißt männlich, maskulin, hierarchisch, mal platt gesagt, in der Wirtschaft Punkt 1 nicht der Führungsstil war, der noch zeitgemäß ist und der auch nicht gefordert ist, weil ich sehr viele Teamleiterinnen geführt habe. Das heißt, man läuft schnell gegen Mauern, wenn man nicht die kommunikative, empathische Begabung hatte. Und ich erlebe auch das, und deswegen finde ich euer Buch so hilfreich, dass man damit in der heutigen Welt, der VUCA- und Bani-Welt, nicht mehr erfolgreich sein wird. Das heißt, das lineare Denken, Handeln und Führen wird nicht dem gerecht, was es braucht. Beziehungsweise, das ist meine These, die stelle ich in den Raum. Wie würdest du, was würdest du damit anfangen? Inwiefern würdest du das einordnen?
Ja, ich, also erstmal interessant, dass du da so einen biografischen Switch hattest, der ja schon relativ klar, also sich einfach so auch im Sinne von einer Dimension von der einen in die andere Ausprägung geht. Das ist bestimmt spannend, was du da auch für Unterschiede bemerkst. Kommen wir vielleicht nochmal drauf oder lass das gerne einfließen, von meiner Seite zumindest. Und also Führung ist ja eigentlich soziale Arbeit. Mhm. Primär. Und so höher wir im Führungs- oder in der hierarchischen Struktur einer Organisation gehen, umso mehr wird das eigentlich sichtbar relevanter, ne, weil wir immer stärker aus dem Operativen rausgehen und strategischen. Und es gibt ja auch die, kommt das Wort schon wieder, strategische Ambiguität und so weiter. Oben wir in einer Organisation sind, umso mehr kommen wir eigentlich mit diesen Fragestellungen, wo es eben keine Eindeutigkeit gibt, in Berührung. Und das auszuhandeln und zu navigieren bedarf ja der Fähigkeit, Klarheit herzustellen, damit Handlungsfähigkeit immer wieder neu hergestellt wird. Klingt jetzt gerade sehr theoretisch alles, aber dafür haben wir eigentlich zwei Modelle. Entweder wir schaffen das halt durch Hierarchie, also durch ne, Eindeutigkeit dadurch, dass es einfach ist, weil es eine Person auch entscheidet. Oder wir gehen halt davon aus, dass wir sagen, okay, kollektive Entscheidungen sind in der Regel eine höhere Entscheidungsqualität. Da muss man dann wieder zwischen Entscheidungsgeschwindigkeit und Umsetzungsgeschwindigkeit unterscheiden. Das, finde ich, wird häufig durcheinander geworfen.
Entschuldigung, nochmal, die Entscheidungsgeschwindigkeit und?
Umsetzungsgeschwindigkeit. Ah, ja, okay. Also wir haben also diesen Bias, okay, schnelle Entscheidung, ne, schnelle Umsetzung. Das ist in einfachen Kontexten, ist das ja auch immer der Fall. Oder in ganz chaotischen, also wenn es brennt, klar, dann ist es gut zu handeln und im Zweifel erstmal auch irgendwas zu machen, weil du einfach sehr, sehr, sehr schnell wieder gucken musst, dass du lernfähig bist und dich anpassen kannst. Das kann natürlich im Zweifel auch dazu führen, dass was Falsches entschieden wird, aber das Nicht-Entscheiden wäre schlimmer, als das Falsche zu entscheiden. Und in der Regel ist es aber, also oder zumindest meinem Empfinden nach und das, was ja Organisationstheorien in den letzten 30, 40 Jahren ja auch immer stärker propagieren zunehmend, ist, dass wir halt für diese komplexen Entscheidungsprozesse quasi die moderieren können müssen. Und das ist auch was auf Führung halt stark zukommt. So, was trifft Entscheidungen? Wir sind ja alle, also der Homo economicus ist ja wunderbar in der Theorie. Wir wissen ja alle, dass man damit ein paar interessante Modelle berechnen kann, aber dass es dann in der praktischen Welt am Ende nicht immer so kommt, weil wir ja auch Emotionen, Biases und so weiter, das sind einfach alles Menschen, egal welches Geschlecht. Und das heißt, wir haben irgendwie einen emotionalen Körper, den wir in einer Organisation bewegen. Wir haben eine Bewusstseinsarbeit, die wir ja eigentlich auch machen müssen. Und dafür brauche ich, oder dafür ist es sehr dienlich, wenn ich mit gewissen empathischen Fähigkeiten ausgestattet bin. So, die bringen wir jetzt alle als Menschen erstmal mehr oder weniger mit. Das ist, ganz viel davon ist lernbar, aber ein gewisses Grad ist sicherlich auch vielleicht irgendwie durch Biologie einfach, gibt es eine gewisse Varianz, ne? Aber das ist jetzt grundlegend ja erstmal alles lernbar. Und dann kommt aber durch unsere Sozialisierung quasi eine Moderation da rein. Was heißt es, was ist jetzt eher, was schickt es sich als Mann und was schickt es sich als Frau? Und da ist es halt relativ, ja, also da gibt es einfach viele Daten, die das untermauern, aber das, denke ich, kann jede Person auch aus ihrer eigenen Erfahrung sagen, dass, ne, das sieht man auch an so Stereotypen wie, ja, Frauen können halt besser zuhören als Männer, Frauen sind empathischer und so. Also diese ganzen Stories, die wir darüber erzählen, sind ja alles soziale Konstrukte. Also da gibt es keine jetzt biologische Faktoren, die das erklären würden, dass das so wäre, ne, natürlich, sondern das ist halt konstruiert. Und das macht halt was mit den Fähigkeiten, die wir später auch im Berufsleben einsetzen.
Ja, du hast oder ihr habt vier Prinzipien traditioneller Männlichkeit aufgezeigt. Das fand ich einfach schon mal erhellend, das einfach mal zu sehen. Kannst du mal kurz auf die eingehen, was so die vier Prinzipien sind für eine traditionelle Männlichkeit, was wir darunter verstehen können? Mhm.
Also das, genau, es gibt, in der Psychologie gibt es einen Fragebogen, mit dem man viel arbeitet, der wird viel benutzt. Dann gibt's, also es ist ein quantitatives Tool, mit dem kann man quasi Erhebungen machen. Und es gibt auch ganz viele wunderbare Forscher, Forscherinnen, Psychologen, Soziologen und so weiter, die tolle Arbeit gemacht haben. Und wir haben quasi versucht, das zusammenzufassen, was für uns jetzt besonders relevant und besonders fundiert ist und haben das auf 5 oder 4+1 Dimensionen eingedampft. Weil uns war es wichtig, dass wir ein Modell haben, das man sich im Kopf behalten kann. Mhm. Ja, weil die haben dann häufig irgendwie 7, 8, 9, manchmal 11 Prinzipien und das ist total differenziert, aber das ist dann wiederum zu kompliziert, um sich zu merken. Und wir haben diese 4+1 Prinzipien. Das erste davon ist, keine Gefühle haben, also hart und durchsetzungsfähig zu sein. Also es ist immer ein Verbot, keine Gefühle haben, und ein Gebot, hart und durchsetzungsfähig zu sein. Und das beschreibt im Kern quasi die innere Diskriminierung im Zugang zur eigenen Emotionalität. Also wir sehen zum Beispiel schon in der Ausdrucksfähigkeit von Emotionen bei 3-jährigen Jungs und Mädchen geschlechterbedingte Unterschiede. Na, es gibt nur eine Emotion, die Jungs stärker ausdrücken als Mädchen in dem Alter, und das ist Wut. genau, könnte man jetzt eine Riesenbrücke bauen, weil es gibt dann auch so Wut als Stellvertreter-Emotion, was im späteren Kontext auch immer wieder, also Angry White Man und so. Da gibt es sicherlich interessante Verbindungen, aber ohne diesen Topf jetzt aufzumachen, ne, wir haben einfach einen ganz unterschiedlichen psychologischen Zugang, weil wir in einer unterschiedlichen Welt aufwachsen. Also mit Mädchen wird auch doppelt so viel gesprochen, wenn sie traurig sind, wie mit Jungs, mit Kindern. Und das hat natürlich irgendwelche Auswirkungen, die sich dann auch später wieder zeigen. Und deswegen ist das für uns eigentlich der fast schon das wichtigste Prinzip, weil wir das später im Buch auch beim Lösungsraum wieder aufgreifen als allererstes, weil da liegt sozusagen der erste Schritt der Veränderung oder der Entwicklungsmöglichkeit. Dann das zweite Prinzip ist kein Versagen beziehungsweise gewinnen und Recht haben. Also dieses Verbot zu versagen, was sich sicherlich auch viel im Arbeitskontext ja widerspiegeln lässt. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, hey, wir wollen eigentlich gerade in so kollektiv gesteuerten Kontexten oder stärker demokratischen Kontexten auch psychologische Sicherheit als eine Kultur etablieren, also dass wir über Fehler, Shortcomings, also Probleme und so weiter sprechen können, um halt daraus gemeinsam zu lernen, dann ist, wenn ich das natürlich als Leitbild habe, dass ich nicht versagen darf, natürlich hinderlich, um eine lernende Organisationskultur zu etablieren.
Das untermauert schon, ich gehe nur mal kurz rein, weil ich das nochmal unterstreichen will. Wenn wir jetzt im agilen Kontext gucken mit dem Thema MVPs, Minimum Viable Product, das heißt die, oder Fail Fast, Fail Hard, das heißt das schnelle Scheitern, um schnell draus zu lernen, dann ist es ja genau das, dass man genau dieses Scheitern ja begrüßt mit auch sowas wie Fuck Up Nights, und das natürlich schon dann ein Switch ist im gesamten Mindset, das heißt diese Form der Unternehmensführung, der Unternehmenskultur, der Prozessgestaltung ist natürlich schon anachronistisch zu dem, was wir gerade gesagt haben, nicht versagen.
Voll. Und das ist halt ein kulturelles Muster, was in vielen, vielen Organisationen super stabil ist. Und das zu brechen, zum Beispiel mit agilen Methoden, also da kann man ja auch über Strukturen reingehen, ne, die etabliert werden. Das ist jetzt gerade Fail Fast, Fail Often oder Fail Hard, ne? Also dass man da versucht, auch kulturelle Impulse zu setzen, die das erleichtern. Und gleichzeitig ist es halt super schwer, wenn die Individuen nicht die Bereitschaft dafür mitbringen. Ja, also das, deswegen ist auch agiles, also in meiner Erfahrung, agiles Arbeiten kann halt super gut funktionieren, aber es hat halt echt hohe kulturelle Herausforderungen, die kann ich natürlich gemeinsam entwickeln, kultivieren und so weiter, aber von einer hierarchischen Organisation hin zu einer agilen Organisation ist ein Wahnsinnsentwicklungsschritt, ne, weil ich einfach ganz andere Denk-, Fühl- und Wahrnehmungsmuster auch erstmal etablieren muss. Aber ja, also das, genau, das hat natürlich ein, also agiles Arbeiten und New Work ist ja nicht das Gleiche für mich, aber ich finde, agiles Arbeiten kann ein, ist ein Methodenkoffer quasi, und auch das Mindset, was dahinter steckt, das sehr nah und auch nährend für New Work-Vorhaben sein kann. Also ne, das für mich ist New Work quasi eher so die übergeordnete Klammer noch. Aber das passt da sehr gut rein. Genau, ich gehe mal zum dritten Prinzip. Mhm. Das ist keine Weiblichkeit verkörpern, also ein echter Mann sein. und wir haben im Buch das Beispiel, das hat mich witziger oder eigentlich schönerweise vorgestern auch jemand drauf angesprochen. Stell dir vor, du kommst in den Raum und du siehst, da ist irgendwie eine Schwere, eine Trauer, das oder spürst du es, und dann siehst du irgendwie zwei Frauen in der Ecke, die irgendwie auf der Couch sitzen, und die eine liegt mit dem Kopf auf dem Schoß der anderen und offensichtlich ist irgendwie Traurigkeit da, und die andere Frau streichelt so den Kopf der anderen Frau, um sie zu trösten oder irgendwie so ein bisschen Fürsorge zu spenden. Und jetzt tausch einfach mal die beiden Frauen mit zwei Männern. Und das ist halt für ganz viele Leute erstmal so ein ganz irritierendes Bild, dass ein Mann einen anderen Mann sich irgendwie fürsorglich mit körperlicher Nähe um den kümmern würde, in dem Sinne. Und natürlich ein bisschen provokant auch, weil für Frauen wäre, also das Interessante ist hier eigentlich, für Frauen wäre das irgendwie okay. Vielleicht sind wir so ein bisschen betroffen oder auch so kurz irritiert, was ist da los oder so, ne? Aber wir sprechen denen nicht ihre Weiblichkeit, also ihre Geschlechteridentität ab. Wenn wir das mit zwei Männern.
Also Homosexualität in dem Punkt, meinst du?
Genau, oder? Wenn wir das mit zwei Männern machen, dann ist für ganz viele Menschen erstmal so gegangen, okay, das sind zwei schwule Männer. Mhm. Und schwule Männer sind ja häufig auch so. Also kennt ja jeder die Beleidigung irgendwie, also ich kenne zumindest vom Fußballplatz früher oder vom Pausenhof, du Schwuchtel oder so. Also, ne? Und also abgesehen davon, dass ich das mir natürlich mega problematisch finde, ne, aber was dadurch deutlich wird, ist, dass Männlichkeit sich auch dadurch definiert, dass es nicht weiblich ist. Ne? Und da kommen wir so ein bisschen auch zu dem Disclaimer am Anfang. Das hat halt einen riesen Rattenschwanz in unserer gesellschaftlichen strukturellen Diskriminierung. Und es hat aber auch für uns Männer einen riesen Nachteil, weil all das, was wir mit Weiblichkeit assoziieren, Empathie, Zuhören, weich sein, Schwäche zeigen, etc., whatever, wird uns dadurch ja versagt, weil wir dürfen damit nicht in Kontakt sein oder uns damit identifizieren, weil wir dann nicht mehr männlich werden. Also das ist auch ein sehr, sehr wirkmächtiges Prinzip, was sehr viel Schaden anrichtet. Und ja, kommen wir, glaube ich, wahrscheinlich später nochmal irgendwie, wie es auch vielleicht aufgelöst werden kann. Dann last but not least, keine Hilfe benötigen als viertes Prinzip und als Gebot dazu quasi Selbstständigkeit bewahren oder beweisen, was sich in so abstrusen Sachen zeigt, wie dass Männer viermal so lange brauchen, um nach dem Weg zu fragen, wenn sie sich verlaufen haben. Aber auch in so Dingen wie, dass halt Männer deutlich weniger zum Beispiel psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, obwohl sie es im gleichen Maße benötigen würden.
Da würde ich gerne reingehen, weil ich finde das so einen wichtigen Punkt, auch aus meiner erlernten Selbstkompetenz. Vor 5 Jahren war ich selber noch Geschäftspreisleiter, recht erfolgreich, aber es war sehr viel Druck auf meinen Schultern. Ne? Also es ging Thema Midlife-Crisis, es gab ganz viele Belastungen, die ich getragen habe. Es gibt aus der Transaktionsanalyse gibt es so 5 innere Treiber, und einer davon ist, sei stark. Und das ist so einer meiner Treiber, natürlich auch meiner Sozialisation geschuldet, deswegen habe ich diesen Vorinhalt gebracht, ne? Und ich bin Offizier, das heißt ein hochmaskulines, kompetitives Umfeld gewesen, so. Das heißt, Kameradschaft ist schon ein wichtiges und hohes Gut, aber gerade auf den Führungsebenen ist es schon höher, weiter, besser, stärker, klüger etc. Also schon ein sehr kompetitiv angelegtes System. Und dann bei mir auch dieses keine Hilfe benötigen. Und das hat mich in ein richtiges Hamsterrad damals in meiner Führungsposition gebracht, dass ich gesagt habe, okay, desto mehr ich unter Stress stand, desto weniger Hilfe hätte ich angenommen. Und das ist natürlich genau hier so ein Männlichkeits-Selbstbild, was man hat, was einen in das Burnout bringen kann. Denn dieser innere Treiber verstärkt sich unter Stress nochmal viel stärker. Und ein Resilienzfaktor, eine Ressource wäre jetzt genau gewesen, Hilfe anzunehmen. Ne, zu sagen, okay, Stellvertreterin XY, könnt ihr mir helfen, mir geht's nicht gut, es ist zu viel. Und dann ist man nämlich genau in diesem Kreislauf, in dem man zusammenbricht. Und das ist halt, was ich bei vielen Männern erlebe, in Führungspositionen auch, die in diesen Strudel reingeraten, aus falsch verstandenem Selbstbild und in dem Fall auch quasi einem Männlichkeitsattribut. Wie sind da deine Erfahrungen?
Das ist interessant, was du erzählst, weil das ist ja super schwer zu navigieren. So, du bist in einer Kultur, wo stark sein und sich durchsetzen erstmal ein relativ hohes Kulturgut ist, weil das auch die Aufgabe der Organisation ist. Ich meine jetzt die Bundeswehr zum Beispiel. So, und gleichzeitig merkst du für deine Selbstführungsfähigkeit, wäre es eigentlich gut, an bestimmten Stellen Schwäche zulassen und zeigen zu können, in Klammern, was dich ja eigentlich stärken würde, Klammer zu, ne? Und das ist genau. Aber das Problem. Es geht halt nicht, weil es kulturell ein Antimuster ist und ich bin auch noch in einer sehr stark männlichkeitsdominierten Kultur, die das auch, wo das auch noch bedeuten würde, dass ich eventuell meine Männlichkeit, also meine Identität, wer bin ich, sofern du dich als Mann identifizierst, in Frage stellen würde. Ne? Und das sind halt super krasse, hemmende Faktoren, die es dir eigentlich fast unmöglich machen. Selbst wenn du das Innere, selbst wenn du es innerlich merkst und die innere Bereitschaft dafür aufbaust, gibt es halt nochmal einen ganz starken kulturellen so Pulldown, also der dich zurückhält, da ins Tun zu kommen. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber die Hürde ist wirklich nicht, also die ist nicht klein. Und dann ist halt auch so dieser, ich sag mal jetzt von bestimmten VertreterInnen irgendwie gesagt, ja, dann holt euch doch die Hilfe. Es gibt halt auch ein strukturelles Element. Also die Selbstkenntnis und Erkenntnis reicht halt häufig auch nicht aus. Ne? Weil das wir müssen auch an die Strukturen und den gesellschaftlichen Dialog ran.
Also da finde ich euren Punkt ja und so wichtig. Es wäre auch meine erste Frage ja gewesen, warum braucht es einen safer Space für Männer? Und das ist, glaube ich, ein Teil der Antwort schon. Ich gebe nochmal einen anderen Impuls rein. Ich habe mich letztens mit einer Arbeitspsychologin unterhalten, die eine Forschung bei der Bundeswehr gemacht hat, was Berufssoldaten, also Stabsoffiziere, Führungsoffiziere, am stärksten belastet. Und das ist tatsächlich auch dieses Männlichkeitsbild, dieser Leistungsdruck, der dahinter steht. Und damit, ich gebe so Seminare auch zum Thema Fehlerkultur. Und wenn du halt keine funktionierende Fehlerkultur hast, was wir am Anfang haben, das heißt, jeder Fehler wird karrieremäßig irgendwie sanktioniert, dann wirst du nie einen Fehler zugeben und das runterwischen. Du wirst nie Schwäche zeigen und damit kann die Organisation gar nicht vorankommen, weil sie aus deinem Fehler nicht lernen kann. Selbst wenn du unter Schmerzen lernst quasi damit. Und das ist genau ein Thema. Ich will noch kurz da bleiben, weil ich das so wichtig finde, auch als Impuls. Ich nehme mal das Beispiel, ich hatte ein Seminar zum Thema Resilienz beim Kommando Spezialkräfte und das sind so schon mit die toughesten Hunde, die ich kenne. Und wir haben es dort geschafft, einen Safe Space zu schaffen und das sind wirklich so, da ziehe ich den Hut vor, was sie leisten können, aber die haben es geschafft, ihre Themen in den Raum zu bringen. Das heißt, selbst die Kommandosoldaten haben Safe Space für sich geschaffen, um über emotionale Themen zu sprechen. Und vielleicht auch mal, was sind deine Erfahrungen? Weil ihr behandelt dieses Thema ja wichtig in eurem Buch. Warum braucht es diesen Safe Space für Männer?
Ich bleib mal noch kurz, also vielleicht können wir gleich eine gute Brücke bauen, aber dieses, ne, also viele Veteranen vereinsamen ja auch danach, weil sie natürlich bei aller Härte, Durchsetzungs- und Kampfesbereitschaft, die sie mitbringen, ja auch emotionale Wesen sind und aber nicht die Möglichkeit haben, das, was sie erlebt haben, in einen emotionalen Resonanzraum zu bringen. Das Abkapseln und dann verlierst du ja den Bezug zu dir selbst und auch zur Welt. Dann wirst du depressiv, dann gibt es eine posttraumatische Belastungsstörung konnte nicht aufgearbeitet werden und dann, keine Ahnung, Suizid, whatever. Und das, finde ich, zeigt, also das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, dass die Gleichzeitigkeit ja denkbar ist, so wie du das jetzt auch gerade von dem Workshop beim KSK beschrieben hast, dass das ja trotzdem möglich ist. Ne? Also ich kann das ja auch gleichzeitig haben. Das Problem ist nur, dass wir das eine immer gegen das andere tauschen wollen. Ne? Also ein echter Mann sein heißt keine weiblichen Attribute verkörpern. Ne? Das ist halt super, super problematisch und man sieht es halt genau in diesen Sachen. Deswegen ist es uns auch wichtig im Buch immer so, wir wollen überhaupt nicht Männlichkeit verteufeln. Wenn du sagst, ey, ich kann mich da mit gewissen Attributen total verbinden und es gibt mir Kraft im Leben und ich kann dadurch vielleicht auch meiner Profession als jetzt Spezialkraft im militärischen Kontext irgendwie. Ne, dafür ist es wichtig, dass ich mich damit verbinden und das auch einsetzen kann und vielleicht auch gewisse Aspekte mal unterdrücken kann. Das ist sicherlich ein extremes Beispiel, aber das ist ja völlig fein. Und gleichzeitig wahrzunehmen, okay, ich habe auch andere menschliche Seiten an mir und die wollen auch irgendwie versorgt werden, weil wir haben ja alle menschliche Grundbedürfnisse. Nach Anerkennung, nach sozialem Status, nach Sicherheit, nach Schutz. Ne, also ich bin überhaupt kein Experte jetzt für Persönlichkeitspsychologie und Militär und etc., ne? Aber das sind ja trotzdem universelle Sachen und das wirkt natürlich in einer anderen Art und Weise und sicherlich auch in einer anderen Brisanz, ja, aber auch im Arbeitsleben. Und der Safer Space ist für uns eigentlich das, wo wir aufmerksam machen möchten darauf, dass es einen Raum gibt, wo das okay ist, darüber zu sprechen. Bell Hooks, die hat so oder sehr pointiert gesagt, ne, dass er den ersten Preis, den das Patriarchat fordert, sind eigentlich die Emotionen der Männer und wir brauchen eigentlich genau dafür einen Space, wo Männer das wieder in Kontakt bringen können. Ja, weil ich sag mal jetzt ein bisschen flapsig, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, in Workshops zu sitzen, die zu moderieren und wenn es dann emotional wird, zu sehen, dass die Hälfte der Männer in Freeze geht, weil die mit der Situation nicht umgehen können. Mhm. Und es anschließend unfassbar aufwendig ist, das emotional wieder aufzukehren und die Situation wieder besprechbar zu machen, was für einen Teil der Workshop-Teilnehmenden, überwiegend Frauen, meistens kein Problem ist. Ne? Wie gesagt, alles Verallgemeinerung, ist im Einzelfall immer anders. Ne? Aber und genau dafür brauchen wir diesen Safer Space, weil nur wenn ich mit meinen eigenen Emotionen in Kontakt bin, den inneren Resonanzraum dafür schaffe, den wir alle als Menschen mitbekommen haben, wir haben alle einen Körper, wir merken das, unser Körper schickt ständig Signale, wir können sie nutzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, whatever, aber auch natürlich genauso Freude, Leichtigkeit, also es gibt so viele Signale und das ist halt einfach ein Fundus und ein ganzes Königreich an Möglichkeiten, was wir nutzen können, um uns besser selbst zu führen. Und wir profitieren halt auch direkt davon. Also wir Männer profitieren direkt davon.
Ne? Aber wenn wir jetzt, also ihr geht in eurem Buch drauf ein, das ist vielleicht auch die Frage, wieso kann ich Männlichkeit so schnell verlieren? Also im Angesicht der Situation.
Ja, genau, das ist das fünfte Prinzip. Also das ist quasi so ein unendliches Spiel. Also Männlichkeit muss immer wieder bewiesen werden und kann auch ständig verloren werden. Also ich kann mich einmal irgendwie schwul verhalten, also ich sag's jetzt extra so, ne, ein bisschen provokant, und mir wird es jahrelang nachgehalten. Ich kann einmal Schwäche zeigen, das wird monatelang erzählt werden in den Communities. Das heißt, ich habe nach außen hin einen relativ hohen Druck, meine Männlichkeit vor allen Dingen vor anderen Männern immer wieder zu beweisen, darzustellen, weil wenn die einmal weg ist, dann ist es ein relativ harter Weg, mir die wieder aufzubauen. Ne? Und das Problem darin ist halt, dass sich das halt dadurch, das ist ein relativ stabiles Ding, was wir da gebaut haben, also das ist eigentlich relativ smart gebaut, ne? Weil ich darf es halt auch nicht in Frage stellen, ich darf auch vor anderen Männern, also das, was wir gerade machen, du hast ja am Anfang gesagt so, ja, das Buch ist eigentlich fast schon so ein Tabuthema. Ich würde das auch so sehen, es ist zwar inzwischen irgendwie okay, darüber zu sprechen, aber Männlichkeit in Frage zu stellen, führt trotzdem dazu, dass andere Männer zu mir kommen und ganz viel Unsicherheit im Kontakt mit mir auf einmal haben, weil sie wahrscheinlich nicht, oder ist jetzt meine Hypothese, oder auch ein bisschen nachgefragt natürlich hier und da, aber weil sie denken so, will der jetzt mir meine Männlichkeit wegnehmen? Es geht halt direkt an die Identität. Und deswegen ist es so wirkmächtig und deswegen ist es halt auch so sehr schwierig und wir müssen sehr sensibel sein, da Angebote zu schaffen, die anschlussfähig sind. Weil es halt direkt so existenziell wird letztlich. Weil ich im Zweifel den Anschluss an meine Peer Group verlieren kann, mit der ich mich identifiziere, sofern ich mich als Mann identifiziere. Ne? Aber das kommt halt immer als mögliche Gefahr, schwebt es immer mit einher in dem Prozess, wenn ich diese Frage bewege. Was heißt eigentlich Männlichkeit für mich?
Jetzt würde mich ein bisschen, ich habe letztens irgendeinen Podcast gehört, haben die das kurz thematisiert. Vielleicht war es so gemischtes Hack oder so. Es ging, glaube ich, irgendwie um Dating-Shows, um eine amerikanische und eine deutsche. Und da wurde gesagt, dass in der amerikanischen die Männer viel mehr Gefühle gezeigt haben und die Deutschen eigentlich gar nicht. Das heißt, die Deutschen sitzen halt immer, ich sage immer, Pokerface da. Was würdest du sagen, inwiefern ist das eine gesellschaftliche Sozialisation, die sich auf, ich nenne mir jetzt mal Länder, jetzt sind es USA und Deutschland, die sich auf nationale Geschichte oder nationale Sozialisation bezieht. Mhm. Oder ist es in China, in Thailand, in Afrika, was weiß ich, ist es da ganz anders?
Also, Ja und nein. Also ich glaube, also die wichtigste kulturelle sozusagen Übersprungsachse, die immer gebildet wird, ist ja USA und Europa. Da wird ja mal gesagt, also es wird häufig in einen Topf geworfen. Ich finde, USA und Europa sind sehr unterschiedlich in gewissen Aspekten. Natürlich sind wir relativ gesehen auch irgendwie ähnlich. Das transatlantische Bündnis ist ja auch ein kulturelles Bündnis. Aber allein schon dadurch, dass wir, also genau, über die politische, also das, wir nehmen ja den Podcast hier gerade auf, einen Tag nachdem da im Bundestag diese völlig verrückte Abstimmung stattgefunden hat mit der CDU und so. Und
also wir sind gerade am 31. Januar der Aufnahme, genau, und gestern hat Friedrich Merz quasi unter Zuhilfenahme der AfD diesen Beschluss zum Fünf-Punkte-Plan beschlossen, genau.
Genau, also für mich ist das völlig verrückt, aus ganz vielen Gründen, und es hat auch was mit dem Thema Männlichkeit zu tun, und gleichzeitig, es wird dann immer direkt so diese Verbindung zu den USA gesucht, und ich glaube, das ist auch total wichtig, da Muster zu erkennen, damit wir auch gesellschaftlich damit arbeiten können, auch besser damit umgehen zu können, andere Impulse zu setzen. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr anders. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft, das sind ganz andere, ne, also ich glaube, das Gleiche gilt auch für Studien, wenn wir uns angucken, so Studien über Jungs in den USA, die können wir nicht eins zu eins auf Europa übersetzen. Also wir sehen in den USA, dass Jungs ganz krass die Bildungsverlierer sind. Wir sehen in Europa ähnliche Tendenzen, aber an einer ganz anderen Ausprägung, ne? Also es ist nur, um ein Beispiel zu geben. Deswegen, man muss da immer vorsichtig sein, und das Männlichkeitsbild, also was wir haben, ist sicherlich jetzt in Deutschland speziell deutsch. Und es färbt sich dann in den anderen Landeskulturen vielleicht ein Stück weit. Und trotzdem können wir da unterscheiden, ne, finde ich. Und aber auch Gemeinsamkeiten erkennen. Wenn wir jetzt nach Thailand oder andere Länder gehen, dann sehen wir schon auch, dass das immer andere Spielformen natürlich hat und ganz andere kulturell-historische Hintergründe auch hat, ne? Also auch aus dem ganzen arabischen Kulturraum heraus lassen sich Verbindungen ganz anders herstellen, und wir haben dann ein ganz anderes Konzept von Ehre zum Beispiel, als wir das jetzt für uns in Deutschland haben. Also ne, das muss man dann schon unterscheiden. Also man kann das nicht mit der Gießkanne über alle drüber gießen, finde ich.
Ja, also ich nehme da nur mal ein Kulturschock-Element, was ich hatte. In Afghanistan musste ich halt mit einem afghanischen Kommandeur Händchen haltend über eine Basis gehen, um die Verbundenheit zu zeigen. Und das war für mich als preußisch sozialisierter Offizier erstmal eine Herausforderung, eine transkulturelle zu sagen, okay, ich gehe jetzt Händchen halten mit einem afghanischen Offizier über eine Basis. So, also das waren halt ganz viele Tabubrüche für mich in vielerlei Hinsicht, und gleichzeitig ein interkultureller Schulterschluss, um Verbundenheit zu zeigen zum Beispiel. Ja. Und das ist genau das, was ich meine. Und gleichzeitig ist es ja eigentlich will ich nicht reingehen, aber das ist einfach das Beispiel, wo ich einfach die Herausforderungen sehe.
Aber es ist interessant, weil es ist ein Beziehungsangebot, und von der einen Seite, und wenn es von der anderen nicht so verstanden wird, dann
ja, absolut. Ne?
Schön, dass du es auf jeden Fall aufgreifen konntest. Wortwörtlich.
So, es ist genau das, was passiert, was ich gesagt habe. Wir sind über Frage 2 meines eigentlichen Konzepts noch gar nicht hinausgekommen. Und wir haben noch ganz viele wichtige Themen, glaube ich, zu besprechen. Aber vielleicht, was ist so ein Thema in eurem Buch, was wir auf jeden Fall beleuchten sollten, was dir und vielleicht auch Giacomo total wichtig ist noch?
Ja, kann ich noch einmal kurz zurückgehen, weil ich fand diese Dating-Frage, die hat ja auch ganz viel mit Männlichkeit zu tun. Also ich bin sicherlich kein Experte für Dating in den USA. Aber ich sehe, dass halt super viele Männer einfach unsicher sind im Kontakt mit anderen Menschen. Nicht alle, ganz viele nicht, aber ne? Und ja, speziell auch im Kontakt mit Frauen, was ja aber auch daran liegt, dass sie einfach nicht so viel Kontakt mit denen haben, allgemein. Oder weil sie sie als anders wahrnehmen. Ne? Frauen sind irgendwie anders als Männer, müssen anders behandelt werden, haben andere Bedürfnisse und so. Bullshit. Also wir sind erstmal Menschen, und viel wichtiger ist, dass wir eigentlich in Kontakt kommen, und dafür brauchen wir halt erstmal diesen gesunden Selbstkontakt, um dann aber auch in eine gute Beziehungsfähigkeit zu gehen. Also die Selbstbeziehung ist quasi die Basis für die Beziehung mit den anderen Menschen ein Stück weit. Und auch Männer untereinander haben ja häufig, also der Waldemar Zeiler hat das im Vorwort vom Buch so schön auch nochmal beschrieben, dass er so eine Erfahrung hatte, dass er in einer Männerrunde stand, nur unter Männern, und gemerkt hat, krass, er hat einfach, wenn er nur unter Männern ist, fühlt er sich nicht wohl, hat er Angst. Ja? Und das ist ein Typ, der hat halt ein Unternehmen gegründet, super erfolgreich, steht für gesellschaftliche Themen ein und so. Und das würde man jetzt von außen ja niemals denken. Und das, also ne, dieser Selbstkontakt ist der Schlüssel. Und das ist das Gleiche mit, jetzt mache ich doch den Sprung zur Politik. Ne? Also haben wir ein Migrationsproblem in Deutschland? Oder ist es, Migrationspolitik kann man anders gestalten, gar keine Frage, aber ist das Problem, verdient es die Aufmerksamkeit, die es hat? Ich würde mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter setzen. Und also Silvester sind 5 Menschen gestorben wegen Böllern. Da sagt, also, und wir diskutieren seit Jahren, also da gibt es keine politisch, da gibt es keinen Beschluss im Bundestag, dass jetzt die Raketen verboten werden sollten. Ne? Also der Diskurs ist einfach völlig abstrus, finde ich. Aber was wir sehen, ist, dass die Menschen am meisten Angst haben, die am wenigsten Kontakt haben mit Menschen, die vermeintlich eine andere Hautfarbe haben, weil wir haben ja auch über eine Million Ukrainer gerade in Deutschland, die aus ganz nachvollziehbaren und guten Gründen gerade in diesem Land Sicherheit und Schutz suchen. Und über die redet ja keiner. Also die sind einfach gesellschaftlich akzeptiert. Vielleicht, weil die auch so aussehen wie wir. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es. Und es macht
Ich würd direkt da reingehen, weil Fritz B. Simon, was Sie wahrscheinlich kennen, hat ja dazu einen schönen Post zugemacht. Der ist ja nun Psychiater, Psychotherapeut. Mhm. Und er hat gesagt, naja, er hat ja lange auch so mit traumatisierten Menschen gearbeitet und psychisch gestört. Und er hat gesagt, naja, das gab es halt früher genauso oft. Dann haben es halt Deutsche haben das gemacht. Genau. Und wenn wir uns jetzt die Fälle angucken, das waren ja nicht, Anführungsstrichen, der Fokus sollte ja jetzt nicht auf Ausländer oder Migranten liegen, sondern auf psychisch gestörten Menschen. Also es waren ja psychisch gestörte Menschen. Das war ja weder in Magdeburg noch in Aschaffenburg ein islamistisches Hintergrundmotiv. Das heißt, es war ja kein terroristischer Akt, sondern es war von psychisch Gestörten. Oder ich nehme das andere Beispiel, mich betrifft es ja als Magdeburger und Wahlunterfranke gleich dreifach. 2001 der Somalier, der hier in Würzburg einen Messerangriff gemacht hat, das war ja auch ein psychisch gestörter und traumatisierter. Das heißt, er hätte in einer psychischen Anstalt gehört und das hat erstmal nichts mit, also klar haben wir das Thema der Traumatisierung in der Migration, aber das kann man ja nicht auf dann Ausländer oder Migration schieben. Ich will jetzt gar nicht so politisch hier werden, aber einfach diesen Fokus und das, was du sagst, es geht dabei nicht um Migration und Ausländer, es geht dabei um traumatisierte, psychisch gestörte Menschen. So.
Aber das ist super interessant, weil ne, die Millionen, die wir jetzt gerade für Grenzschutz ausgeben, die man ja eh nicht schützen kann, aber ne, die wir in einer absoluten Pseudo-Aktion, die könnte man ja auch sinnvoll zum Beispiel für Psychotherapie einsetzen. Dann könnten wahrscheinlich alle Bundesbürger, 82 Millionen Bundesbürger wahrscheinlich ein paar Mal zur Psychotherapie, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Naja. Aber das Muster ist ja, das Fremde macht mir Angst und ich versuche, in irgendwelchen Aktionen Sicherheit zu generieren, die aber häufig halt völlig kontra dem laufen, was ich eigentlich möchte. Zum Beispiel Kontakt mit Frauen oder was auch immer, oder Beziehung. Und der Punkt, der am meisten bringt, ist halt Kontakt mit diesen Menschen. Und wir tun halt dann das Gegenteil. Und das passiert ja auch im Kleinen. Ne? Und das führt dann halt zu diesen awkward Momenten oder dieser humpeligen Verhaltensweise, weil wir einfach die Andersartigkeit immer überbetonen.
Und Hashtag Incels, Entschuldigung, aber das ist
ja, genau. Halt Extrembeispiel, genau, voll. Ne? Und da, aber das Ding ist halt so, ich kann die Leute ja auch nicht einfach in Kontakt reden oder zwingen oder was auch immer, es bringt ja nichts, aber häufig ist halt der Weg zum Kontakt mit anderen Geschlecht, wie auch immer, über den Selbstkontakt. Und das ist ja das mit dem Safer Space auch, weil wir merken dann, dass wir unter der Oberfläche ganz viel teilen. Die Bedürfnisse, die Ängste, die Sorgen, auch die Hoffnungen und die Lieben, die uns treiben, sind ja grundmenschlich verbindend, literally. Und da entsteht dann auch Verbindung. Aber da den Mut und die Bereitschaft zu haben, das anzusprechen, also selbst in Kontakt damit zu sein und das dann anzusprechen und dadurch Kontakt mit anderen zu ermöglichen. Dafür ist das Buch quasi ein Plädoyer. Aber jetzt sind wir noch mal ganz woanders gelandet als vor deiner Frage eben, entschuldige.
Ja, man darf den Zeitgeist sehr ruhig aufgreifen und wenn jetzt eine toxischer Handlungsstrang aus der Politik hier rüberschwappt, ich habe vorhin erst den Roundtable mit Gordon Ripinski und Michael Bröker gehört auf der Herfahrt ins Büro, wo sie auch überlegt haben, was hat Merz dazu bewogen, so zu handeln, wie er jetzt gehandelt hat, und sagen, naja, hat das schon von Trump mit abgeguckt, weil er schon das Wording übernommen hat, am ersten Tag seiner Regierung wird er, und das ist halt ein 1:1 Donald Trump Wording, wo man das jetzt übernimmt und ja, was für mich nicht handlungsleitend sein sollte als angehender Bundeskanzler.
Aber ich merke, uns geht's beiden nicht besonders gut damit.
Aber wir kommen ein bisschen zurück zum Thema. Ich mache jetzt gerade ein bisschen mehr politischen Podcast, weil wir mitten im Wahlkampf sind, zumindest kritisch Themen so ein bisschen beleuchten, weil sie ja auch die Arbeitswelt betreffen. Aber ich mache den harten Schwenk wieder so ein bisschen zum Thema Männlichkeit und New Work Transformation. Warum sind Männer Sand im Getriebe von New Work Transformationen?
Also sind sie ja nicht zwangsweise. Es gibt bestimmt ganz viele Praxisbeispiele, wo das gar nicht der Fall ist, sondern wo sie die treibenden Kräfte sind. Aber ne, das ist so die, zurück nochmal auf diesen New Work Man Gap guckend. Wenn ich Führung zum Beispiel auch als Machtspiel vor allen Dingen verstehe, also Führung hat immer eine politische Dimension in einer hierarchischen Organisation. Das Coole an Selbstorganisation, wenn es gut aufgesetzt ist, ist ja, dass der politische Raum viel kleiner wird und dadurch Entscheidungen, ich sag mal, weniger politisch, sondern mehr vernunftgetrieben werden, machen können. Deswegen ist das jetzt wieder auf einer sehr abstrakten Ebene, aber unter anderem für komplexe Umgebungen ja so ein tolles Modell. Und wenn ich jetzt Führung aber sehr als Machtspiel verstehe und sozusagen dieses männliche Dominanzspiel und sich durchsetzen Spiel spiele, dann ist das halt eine Kontrainjektion für jedes New Work Abkommen. Und was wir in Organisationen häufig sehen, oder aus meiner Erfahrung zumindest, aber aus meinem Austausch weiß ich, dass viele andere das ähnlich wahrnehmen, ist, dass wenn ein Bereich dann wirklich ein Bold Move, also einen signifikanten Schritt Richtung New Work macht, der auch mutig ist, dann hängt es immer an dem Rahmen, an dem Mantel, den die höchste Führungskraft dort spannt und halten kann. Wenn diese Führungskraft weg ist, und egal wie geil das System darunter aufgebaut ist, dann kommt eine neue da rein. Und wenn das jetzt mit diesem Male Dominance Culture, wird es auch in der Forschung genannt, infundiert ist quasi, dann zerfällt es einfach, das zerbröselt. Das geht innerhalb von Wochen, Monaten. Ne? Also wir hatten beim Unternehmen, in dem ich gearbeitet hatten wir eine Akquisition von einem Unternehmen, die das echt cool umgesetzt hatten. Das wurde eingekauft, also incorporated, also in die Company eingeführt, und nach wenigen, also man konnte quasi live von der Seite zusehen, wie diese New Work Arbeitskultur einfach zerbröselt und wegfällt. Ne, und wir brauchen halt für diese New Work Transformationen, wenn das ganzheitlich und nachhaltig sein soll, einfach Menschen, die das wirklich im Sinne von Fridtjof Bergmann aus einer inneren Motivation tun und aber auch auf einem gewissen kognitiven Level wirklich verstanden haben, welche Auswirkungen und Wirkzusammenhänge das Handeln in der Organisation hat.
Ne? Ja, finde ich sehr stark. Also ich nehme mal ganz kurz noch einen militärischen Autor, weil ich den aber sehr stark finde, Ex-US Navy SEAL Jocko Willing, der hat so das Buch Die zwei Seiten der Führung, was ich sehr stark finde. Und dass man halt beides implementieren darf und beides integrieren. Also weil ich bereite jetzt gerade ein Seminar vor in Mainz für die Bundeswehr, also zum Thema Kriegstüchtigkeit, weil wir sicherheitspolitisch jetzt einfach das wieder als Thema ganz stark haben. Das heißt, das kommt auf uns zu. Und gleichzeitig hatte ich letztens ein Seminar in Storkow, wo mich der Kommandeur sehr beeindruckt hat. Da ging es ums Thema Resilienz, und dann bin ich quasi vorne, als ich meine Erfahrung so ein bisschen gespiegelt habe, warum ich mich jetzt sehr intensiv mit dem Thema Resilienz beschäftigt habe, mein eigener Zusammenbruch, und habe halt relativ klar meine Gefühlslage damals beschrieben. Und dann ist er nach vorne gegangen und hat das unterstrichen und hat gesagt, wie wichtig dieser kameradschaftliche Austausch ist, und auch Führungskräfte haben Schmerzen, sind allein, haben Bedürfnisse. Und in dem Moment, wo er ich bin ja da quasi als ziviler Trainer gewesen, aber das unterstrichen hat gesagt, ja, Gefühle brauchen diesen Raum und da müssen wir ehrlich zu uns sein. Und diesem Kommandeur hätte niemand seine Männlichkeit abgestritten. Aber in dem Moment, wo er beide Seiten erfolgreich integriert hat, ist er so für mich gewachsen. Und das ist dieser Schirm. Das heißt, er hat diesen Schirm aufgemacht für Gefühle, für Verletzungen, für das, was wir im Auslandseinsatz oder in Belastungen etc. ertragen müssen. Das muss auch geteilt werden und es muss auch Raum finden. Und er möchte diesen Raum geben. Und er hat das glaubhaft, empathisch gemacht und hat auch seine Situation geschildert. Das heißt, er ist mit Vorbild vorangegangen und das hat für mich so, das war so ein Herzensöffner, wo ich gesagt habe, geil, dass es solche Leute gibt. Das heißt, du stellst nicht die Kriegstüchtigkeit dieses Mannes in Frage und gleichzeitig siehst du aber die emotionale Kompetenz, soziale Wahrnehmung und das Schaffen eines sicheren Raumes für seine Soldaten auch über das Thema zu sprechen. Und ich glaube, das ist so der Weg, den ich für mich so wichtig finde, in die menschliche Begegnung, dass es halt mal in bestimmten Zeiten, dann braucht man nicht Selbstorganisation, dann kann man schon mal klare Führung erwarten, hoffen, wünschen und auch Entscheidungsfreude. Und gleichzeitig ist das kein Widerspruch zu Räume schaffen in den richtigen Momenten für Gefühle, Achtsamkeit, Wahrnehmbarkeit und Empathie.
Ja, stark. Also es ist spannend, dass du das jetzt auch nochmal so sagst, weil das zeigt ja auch nochmal, dass Führung da einfach eine ganz besondere Verantwortung haben kann und halt aber auch diese Räume öffnen kann. Das ist halt in einer Organisation als Führungskraft, das ist ja durch dieses Privileg häufig gar nicht so wahrnehmbar für Führungskräfte, aber wie stark der Kulturimpuls von Führung ist im Vergleich zu, wenn das ein Mitarbeitender sagen würde. Das hat einfach einen ganz anderen Hebel, ne?
Also wenn du halt in einem Meeting, wenn der Meeting im Chef sagt, jetzt heul doch nicht rum. Ne, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob ich das Projekt schaffe, ich finde es relativ viel, ach jammer nicht, komm, schaffst du schon noch. Ne, also es fängt ja bei den kleinen Sachen an. Da ist noch gar keine Emotion im Raum, da ist noch gar nicht. Aber in dem Moment, wo jemand offen sagt, okay, die Belastungsgrenze ist erreicht oder überschritten und es wird da schon unterminiert, dann ist ja jeder weitere Schritt zur Öffnung des Mitarbeiters gar nicht mehr gegeben. Und damit ist der Leitkodex der Führungskraft gegeben und dann gibt es das Groupthink-Phänomen. In der Regel wird dann keiner mehr rebellieren oder er wird in der Organisation nichts mehr. Und das ist das, was du gesagt hast, was ich so diesen Schirm, den die Führungskraft spannt. Und deswegen finde ich so, die Seminare, die ihr macht, also du kannst ja noch mal ein bisschen was daraus beschreiben, was ihr da macht, wie du das machst. Du hast es vorhin schon mal angedeutet. Die Hälfte der Männer sitzt dann da und zeigt keine Gefühle. Und ich fasse mich da als Coach im geschützten Raum, geht das für mich, aber in einem großen Thema ist es auch für mich immer wieder eine Überwindung, in die Emotionalität zu gehen, weil es gegen mein eigenes Männlichkeitsbild, was eine Eigenkonstruktion ist, widerspricht. Und ich glaube, in diesem Dilemma hängen viele. Ne? Und also ich muss selbst aktiv gegen mein eigenes Männlichkeitsbild vorgehen, um es zu brechen. Ohne einen gesellschaftlichen Druck. Und ich glaube, in diesem Dilemma stehen auch viele andere Männer.
Ja, go first. Das ist was halt der erste Schritt ist, der wackeligste.
Ihr habt ja auch ganz viele Übungen in eurem Buch. Also es ist ja nicht nur ein theoretisches Buch, es ist ja auch ein praktisches Buch.
Genau.
Vielleicht kannst du ja mal so eine Übung sagen, wo du sagst, ja, Mensch, Jenny, schön, dass du das jetzt so gesagt hast, aber guck mal hier, jetzt geben wir den Zuhörern nochmal was an die Hand, dass sie sagen können, wie kriegen die denn zum Beispiel Zugang zu ihrer eigenen Gefühlswelt? Wie gelingt den Männern das?
Aber man kann die Übungen übrigens zumindest einen Teil davon, also manche sind einfach im Buch beschrieben, andere haben aber nochmal ein Handout oder so, die kann man alle runterladen mit einem QR-Code im Buch. Und also vielleicht zur Einordnung, wir sprechen immer von neue Männlichkeiten. Was uns total wichtig ist, ich hoffe, das auch schon deutlich geworden ist, so, wir sagen jetzt nicht so, das Alte ist doof und das ist der neue Mann. Wir sagen, guck dir mal das Alte an, mach mal ein bisschen biografische Arbeit vielleicht auch, weil Geschlechterrollen sind häufig biografisch erlernt.
Genau.
Und überleg dir mal, was ist eigentlich dienlich für dich und wo schränkt es dich ein? Und zwar für dich in deinem Gesundheitsverhalten, aber auch in deinen Fähigkeiten im Arbeitskontext oder in deiner Art und Weise, wie du gesellschaftlichen Mehrwert stiftest oder halt auch nicht. Und daraus entwickelt sich eigentlich eher eine Fragestellung hin zu neuen Männlichkeiten. Also was könnte für mich das Neue oder das Andere sein, was mich mehr in mein menschliches Potenzial wiederführt? Und da ist einfach die Antwort, das würden einfach ganz unterschiedliche Männlichkeiten natürlich sein. Und wir haben vier Schritte, quasi vier Pattern entwickelt, die gewissermaßen als Anti-Pattern für traditionelle Männlichkeit zu verstehen sind. Also wir haben die immer so im Gegenpol, ne? Also das erste Prinzip von traditioneller Männlichkeit ist ja dieses keine Gefühle haben, ne? Also beziehungsweise hart und durchsetzungsfähig sein. Und das erste Prinzip für den Lösungsraum ist deswegen auch fühlen statt verdrängen. Also wir beschreiben natürlich genau, was wir damit auch nochmal meinen und haben Übungen dazu, aber da geht es unter anderem dazu, wieder in diesen Kontakt, in diesen Selbstkontakt zu kommen, zu der eigenen Emotionalität, weil Emotionen bewegen uns ja, Emotion. Und wenn das ein verarmtes Spektrum ist, dann ist das quasi auch eine verarmtes Leben, könnte man fast schon sagen, ohne da jetzt jemanden bewerten zu wollen in dem Sinne, weil die Emotionen ja trotzdem irgendwo im Untergrund wirken und sich das einfach nochmal bewusst zu machen und Raphael Thelen hat das in unserem Podcast auch mit dem inneren Königreich der eigenen Emotionen beschrieben, also da aus der Fülle schöpfen zu können und das stärkt die Resonanzfähigkeit mit anderen Menschen natürlich auch, aber genau, da haben wir verschiedene Übungen über Meditation und auch nochmal einer biografischen eigenen Rückschau auf eine bestimmte Art und Weise und dann aus der Psychologie nochmal so eine Übung dazu, Emotionen auch nochmal sortieren zu können. Und es gibt diese, das ist auch ein eher männliches Phänomen, also bei Männern deutlich stärker vertreten als bei Frauen, emotionale Alexithymie, also das ist die Nichtfähigkeit, quasi Worte für Emotionen zu haben, also dass wir einfach häufig gar nicht beschreiben können, was in uns passiert. Und wir üben quasi in diesem ersten Prinzip ganz stark erstmal wieder die Detailschärfe zu gewinnen, was passiert da eigentlich in mir? Und dafür wieder Worte zu und Beschreibung zu finden, damit ich es halt auch gegebenenfalls in Kontakt mit anderen bringen kann. Und im zweiten Prinzip geht es dann um brauchen statt beeindrucken, um unsere Bedürfnisse. Weil wir, also jeder Mensch kennt ja, und das ist ja auch völlig legitim, dass man mal Hunger hat, mal schlafen will, Durst, whatever. Also diese ganzen physiologischen Grundbedürfnisse. Und genauso gibt es aber auch psychologische Grundbedürfnisse, die wir alle Menschen teilen. Die sind quasi universell. Und traditionelle Männlichkeit gibt dir Skripte vor, wie du die zu erfüllen hast. Zum Beispiel das psychologische Grundbedürfnis nach Anerkennung oder man könnte auch sagen gesehen werden. Ne, wenn das mein Modus dafür ist, der Wettkampf und dass ich mich durchsetze und dass ich irgendwie der Erste sein muss oder vorne stehen muss, dann muss ich irgendwie ein tolles Auto haben oder besonders viel Geld anhäufen oder ein Trophy-Wife oder whatever. Ich muss halt irgendwie sichtbare Erfolge produzieren, damit ich dieses Grundbedürfnis erfülle. Und das kann ja auch ein Weg sein, aber es gibt halt x tausende Möglichkeiten eigentlich, mit diesem Bedürfnis in Kontakt zu sein und sich darum zu kümmern. Und traditionelle Männlichkeit gibt halt ein sehr verarmtes Spektrum vor. Und da reinzugehen, die Bedürfnisse wahrzunehmen, mal für sich zu sortieren, wie stark ist eigentlich welches Bedürfnis für mich relevant, spürbar, wie gut bin ich mit dem im Kontakt und welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, dieses Bedürfnis zu befriedigen, gibt dir einfach eine ganz andere Möglichkeit im Leben zu agieren. Und ich bin auch nicht mehr so abhängig von bestimmten Dingen oder anderen Menschen, sondern ich kann viel bewusster selbst agieren. Also es ist quasi direkte Arbeit an meiner eigenen Freiheit, sage ich mal. Genau, dann gibt es noch zwei weitere Prinzipien, die sich dann so stärker ins Äußere öffnen, also entwickeln statt festhalten und dienen statt dominieren, sind Prinzip 3 und 4, die quasi, während die ersten beiden Prinzipien sehr viel Bezug haben dazu zu unserer inneren Arbeit, sind die anderen beiden Prinzipien quasi das stärker ins Außen zu tragen. Ja, und wir sprechen dann davon, dass das quasi ein Prozess sein kann, ohne eine Antwort, also eine klare Antwort vorzugeben, wie du ein eigenes Bild oder deine eigene Reise hin zu lebensdienlicher Männlichkeit entwickeln kannst. Weil traditionelle Männlichkeit ist nicht lebensdienlich. Wir leben 5 Jahre kürzer. Wir Männer sind für einen Großteil der Klimakatastrophe verantwortlich. Wir gehen selber schlechter mit unserer eigenen Gesundheit um, etc. etc. Also in allen Dimensionen, im Kleinen wie im Großen, können wir sehen, dass es halt nicht lebensdienlich ist. Und wir wollen quasi eine Entwicklung hin zu einer lebensdienlichen Männlichkeit fördern, unterstützen.
Damit hast du eigentlich schon sehr schön so ein bisschen die erste Zusammenfassung gemacht für unseren Hauptteil. Wenn ich jetzt sagen würde, wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, wie können Männer glücklicher werden und die Evolution der Arbeitswelt mitgestalten?
Unser Buch lesen. Nein.
Finde ich gut. Also hier auch nochmal mein Appell raus. Ich habe ja auch gleich am Lektor, den ich sehr schätze, Dennis Brunotte, geschrieben, dass er wieder einen Golden Pitch gemacht hat. Also ist ein sehr cooles Buch. Was ich mag, ist es auch nicht, klingt jetzt doof, aber es ist auch nicht so ein dickes Buch. Ich mag auch Bücher, die man einfach mal, wo man auf den Punkt kommt und trotzdem viel gesagt hat. Das ist in eurem Buch hervorragend.
Ja, wir wollten es halt praktisch machen und gleichzeitig wissenschaftlich fundiert, aber so, dass man es eigentlich nur einigermaßen bequem lesen kann. Aber es war halt wichtig, dass wir halt nicht irgendwie aus einer rein emotionalen Diskussion kommen, sondern halt, es ist halt ein faktenbasiertes Buch. Aber wenn ich, also völlig unabhängig vom Buch, ein Punkt, den ich sagen würde, ist, bringt eure Emotionen mehr in Kontakt und seid mutig, die anzusprechen, also das in Kontakt mit anderen Menschen zu bringen und das besprechbarer zu machen. Ich glaube, wenn wir da drin besser werden als Männer, dann passiert nicht alles von alleine, aber dann ist, glaube ich, die größte Hürde sozusagen schon mal deutlich runtergenommen zumindest. Weil das ist das, wo es anfängt in der Regel.
Ja, finde ich super. Und vielleicht auch hier als Lifehack, das fängt ja schon mal der gewaltfreien Kommunikation an. Bedürfnis, Wunsch, Wahrnehmung, ne? Was nehme ich wahr, was fühle ich in mir, was macht das mit mir und was würde ich mir wünschen? So ein kleiner Hack schon, wo man einfach selbst reflektieren kann, du hast was zu mir gesagt, was hat das mit mir gemacht? Und das auch zu spiegeln, wenn man damit schon mal anfängt, ist, glaube ich, da auch schon mal ein Schritt
getan. Und es kann auch was Positives sein, ne? Im Sinne von so, hey, Danny, du hast mir, ich habe wahrgenommen, dass du mir ein super krass ausführliches Briefing gegeben hast vor dem Podcast als PDF. Dadurch habe ich mich gesehen und auch sicher gefühlt und das hat mein Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit erfüllt oder whatever. Ne? Aber ich meine, das ist ja auch interessant, anderen Leuten mal zu sagen, was da eigentlich Positives passiert. Also sind wir auch nicht so besonders gut drin als Männern. Also einfach mehr emotionale Amplitude zulassen. Wenn das für mich ist, ne, ich will nicht sagen, dass das für jeden Menschen der Fall ist, aber das ist zumindest das Muster, was traditionelle Männlichkeit als erstes einschränkt, ist der emotionale Zugang. Deswegen ist das auch, gleich ist sicherlich die härteste Nuss, aber es ist auch das mit dem größten
Hebel.
Genau. Ja.
Cool. So, dann vielen Dank, dass du das mal so ein bisschen den Kernpunkt ein bisschen rausgearbeitet hast. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Es gibt ja den schönen Satz, Führung ist zu wichtig, um es einzelnen Personen zu überlassen. Ich glaube mehr Demut. Also weil die Frage ist natürlich super riesig, aber ich glaube, das Wichtigste ist mehr Demut. Also die eigene Begrenztheit anzuerkennen und in strukturelle Übersetzungen mit der Erkenntnis zu gehen.
Sehr schön. Also ist auch ein Punkt in meinem Buch, was Führung heute wirklich braucht, was mit Ruth Maria Matz rausgebracht hat, Demut von Dr. Franziska Frank, die da ganz viel auch im Harvard Business Manager geschrieben hat. Von daher finde ich super. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ja, das ist ja immer kontextabhängig. Ich habe eine ziemlich coole Masterarbeit mal geschrieben, also schon lange her. Aber da habe ich ein
Thema?
Beziehungsgestaltung im interkulturellen Coaching. Also sehr nischig.
Oh, cool. Ja.
Da habe ich einen Wissenschaftspreis für bekommen, was ich ziemlich cool fand, weil ich mich dagegen mehrere Doktorarbeiten durchgesetzt habe mit meiner kleinen Masterarbeit. Und dann dachte ich, also ne, das war cool. Und dann habe ich gedacht, ach komm, easy, jetzt mache ich noch eine Doktorarbeit. Deswegen sage ich, es war kontextabhängig. Und bei der Doktorarbeit ist aber nie fertig geworden. Einiges davon ist ins Buch eingeflossen, also ins New Work Man Buch. Aber deswegen ist es, sag ich mal, der Triumph auf der einen Seite hat dann zu einem zähen Prozess auf der anderen Seite geführt. Und ich finde, wir haben, also das ist nicht mein Verdienst, aber ich habe da mitgewirkt. Ich finde, wir haben zumindest in bestimmten Kontexten in meiner SAP-Zeit echt ein paar richtig, richtig coole Dinge bewegt. Da bin ich, also bin ich dem Team irgendwie dankbar. Und ich freue mich einfach immer, das kennst du bestimmt aus deinen Workshops, wenn du so in so einem Workshop warst, du merkst, ich meine, manchmal ist ja der Anspruch, hier ist jetzt alles anders nach einem Tag, aber ich finde es immer so, wenn du merkst, okay, hier ist gerade irgendwie ein Erkenntnis, also irgendwie hat so ein bisschen Klick gemacht und irgendwas ist ein bisschen anders und es geht einfacher, leichtfüßiger und es hat sich irgendwie positiv verändert. Und manchmal ist es gar nicht so direkt greifbar. Das ist ja in unseren Arbeiten häufig so, dass es erst ein halbes Jahr, Jahre später deutlich wird. Aber da freue ich, da merke ich immer so, da bin ich dann so an meinem beruflichen Purpose oder Wunsch, wenn ich merke, da passiert eine positive Entwicklung.
Ja, schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich glaube, Klavier spielen. Also ist ja sehr straightforward. Ich durfte nicht Klavier lernen. Ich war mit 5 oder 6 zum Vorspielen in der Musikschule. Und auch da wieder, das ist wahrscheinlich eine eigene Folge wert, unser ganzes Schul- und Education-System. Aber da wurde ich so bewertet. Und ich hatte unglaublich Stress mit Bewertungssituationen als Kind. Und ich habe den Auftrag nicht verstanden und habe dann irgendwas anderes gemacht. Und dann die Schlussfolgerung war, das Kind versteht nicht, worum es geht irgendwie. Kann ja auch richtig gewesen sein. Hat auf jeden Fall bei mir dazu geführt, dass ich erst mit 16 wieder oder 15 erst wieder Motivation entwickelt habe, Musik zu machen, obwohl das was ist, was mir total Freude bereitet. Aber Klavierspielen finde ich echt ein tolles Instrument.
Ja, cool. Ich habe Klavierunterricht gehabt oder Keyboardunterricht. Ich war nur einfach klar zu faul. So, ich habe die Chance
vertan. Aber du spielst mal Tor noch oder nicht?
Ich kriege nur freudeschöne Götterfunken her. Zu mehr reicht's nicht. Nur das könnte ich auswendig. Das ist das Einzige, was ich gepaukt habe. So, aber nein, ich bin. Das ist nicht meine Kompetenz. Dafür habe ich viel mit Musikern zu tun. Da bin ich sehr dankbar für. Mhm. Die können das alle gut und besser. Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Welche 3 Bücher? Also wahrscheinlich Tim und Struppi. Ich habe als Kind Tim und Struppi Bücher gelesen und fand das immer cool. Also das klingt jetzt wahrscheinlich total kindlich in dem Sinne, aber da ist ja dieser Entdeckergeist drin, ne, in diesen Büchern. Die gehen ja immer, da gibt es immer ein Abenteuer und so. Das hat jetzt, wo ich gerade, also interessante Frage für mich, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und ich glaube, das hat mich wirklich geprägt, weil ich so im Studium und so echt viel auch rausgegangen bin, rumgereist bin. Und ich glaube, ganz viel lag daran, dass ich so Bilder aus der Kindheit hatte, wo die irgendwie ihre Abenteuer da machen. Deswegen war das relativ wichtig. Denn du hast vorhin von Fritz Simon gesprochen, der hat dieses Einführung in die systemische Organisationstheorie geschrieben. Und ich fand, das war echt cool, weil der da sehr pragmatisch viele komplizierte Sachen der Systemtheorie so auf den Punkt gebracht hat. Ist jetzt ein Fachbuch, ein bisschen trocken natürlich, aber also ich nehme das jetzt mal stellvertretend als viele andere Autoren und Autorinnen, die so dieses systemische Denken irgendwie cool übersetzt haben. Und ein richtig geiles Buch, finde ich, ist Das glücklichste Volk von Daniel Everett. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich nehme an, das Bhutan oder so, also das Land, aber das Buch kenne ich nicht.
Nee, es geht nicht um Bhutan. Es geht um die Pida-Indianer oder Indigenen im Amazonasgebiet. Und das sind total, will überhaupt nicht spoilern, aber der kommt als christlicher Hardcore-Missionar aus den USA ins Sand zu diesen Indianern.
In welchem Zeitraum spielt er?
Sagt Indianern, weil er benutzt den Begriff selbst. Ich glaube, in den 70ern.
Okay, also 1970.
Genau, also er lebt da mit diesen Indigenen. Und die haben der ist Sprachwissenschaftler und halt irgendwie Priester oder irgendwie sowas. Und sein Auftrag ist halt, die zu missionieren, zum wahren Glauben. Und er muss halt die Sprache von denen lernen, um die missionieren zu können. Und es ist super geil geschrieben, weil er erklärt halt, wie die Sprache von denen die Welt erklärt. Und ich sag mal so, als kleinen Cliffhanger, wer da wen missioniert am Ende, ist offen. Kann man sich vielleicht denken, aber es ist wirklich ein großartiges Buch. Kann ich nur empfehlen, um ein Gespür dafür zu kriegen, wie Sprache unsere Wahrnehmung formen kann und wie unterschiedlich wir sind und gleichzeitig im menschlichen Sein, was uns alles verbindet und dass das Verbindende viel, viel größer ist als die Unterschiede.
Coole Empfehlung. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Sowas wie, ich bin nicht richtig oder ich bin nicht gut. Ich hatte echt eine beschissene Zeit in der Schule. Also nicht mit meinen Freunden, aber im System Schule. Es war für mich extrem anstrengend, dadurch zu navigieren. Ich habe sehr viel gehört und gelernt, dass, weil ich bin gut darin, Zusammenhänge, große Zusammenhänge zu erkennen, aber ich bin nicht so gut in Details. Und in der Schule wird viel Detailwissen und Perspektive gefordert und gefördert. Ist auch okay. Aber es ist einfach ein sehr uniformes System. Zumindest so, wie ich das durchlaufen habe. Und ich habe das erst im Studium habe ich erst gemerkt, ich kann was. Und ich habe auch Talente, die nicht unbedingt alle haben. Und die kann ich nutzen. Und wenn ich die nutze, dann entsteht da eine gewisse Kraft raus. Und das war es war kein einfacher Lernprozess. Und ich habe das, ja, habe ich als Kind, also ich weiß nicht, ob ich es immer so geglaubt habe auch, im Sinne von Glaubenssatz, aber ich habe sehr viel gehört und habe mich sehr viel damit beschäftigt, ob das so ist oder nicht. Ja, und ja, das ist, glaube ich, so der wichtigste zumindest. Mhm.
Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Ja, definiere Erfolg. Ich glaube, den suche ich noch. Oder also, aber was mich, ich glaube tatsächlich so dieses, die Umkehrung davon, so ich bin okay, du bist okay. Das ist, glaube ich, was ich sehr stark daraus gelernt habe für mich. Und das hilft mir zumindest immer wieder im Leben in schwierigen Situationen und Beziehungsdynamiken, jetzt auch im Arbeitskontext, mit menschlichem Wohlwollen auf alle zuzugehen. Ob mir das jetzt immer so angedichtet werden würde von anderen, weiß ich nicht, aber das ist zumindest was ich in mir versuche zu kultivieren, ja. Mhm.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Also das Erste, was ich vorhin kurz aufgegriffen hatte, da mit in den Fabriken und wieder gearbeitet wird und wieder mit Menschen umgegangen wurde und wie smart eigentlich alle Menschen sind, unabhängig ihrer Position, weil sie finden Wege, das System auszutricksen. Das war eine sehr eindrückliche Erkenntnis für mich. Dann, ich glaube, das nächste, Grüße an Jan Mirke, der hat leider seinen Beruf als Professor nahegegangen, weil er irgendwie das Gefühl hatte, dass er seine Studis nicht erreicht hat, was ich gar nicht verstehen konnte. Bei dem hatte ich Sozialpsychologie. Das war großartig. Vielen, vielen Dank. Das hat mich total inspiriert, nicht nur aufs Individuum zu gucken, sondern auch auf die systemisch-strukturellen Bedingungen und wie das zusammenhängt. Und hat mich dazu gebracht zu verstehen, dass die Strukturen viel stärker das Verhalten erklären als die einzelne Person meistens. Und drittens, dass ich in einem, das war meine, ich sag mal, der frustrierende Teil meiner SAP-Erfahrung, dass ich in einem System, egal wie motiviert ich bin und wie cool meine Verbündeten sind, wenn wir nicht an der politisch richtigen Stelle andocken können, können wir kulturell keinen Wandel erzeugen.
Okay. Einfache Frage. Welche Menschen inspirieren dich?
Gerade du. Durch deine Fragen und auch das, was du geteilt hast. Ich finde das total cool in diesen Podcast-Gesprächen. Ich finde es total schön, dass durch das Buch so Podcast-Interviews zustande kommen, wo ich über das Thema sprechen darf und finde es eigentlich fast noch interessant, aber es die anderen Menschen immer mal wieder so einstreuen. Und ja, auf jeden Fall meine Partnerin, die die manche Dinge ganz anders macht im Selbstkontakt mit sich. Und das finde ich total interessant, weil die da eine ganz interessante Frische und Klarheit oft hat, die ich manchmal nicht habe oder die ich suche. Und waren ganz viele Menschen, meine Kollegen, Kolleginnen. Ich muss sagen, ich will jetzt gar nicht politisch Fahne bekennen, aber ich finde, ich habe mir die letzten Wochen angeguckt, wie Robert Habeck seine Standpunkte erklärt. Und das finde ich inspirierend, weil er in diesem politischen Kontext sich wirklich die Zeit nimmt, die Dinge zu erklären. Ich meine, hat ja auch einen Hintergrund als Pädagoge und ich glaube Kinderbuchautor und so weiter. So, das macht schon irgendwie berufstechnisch auch Sinn. Aber ich finde es trotzdem total gut, weil das wird natürlich ja offensichtlich ganz unterschiedlich aufgenommen im Land. Aber ich finde eher, ihm ist es wirklich ein Anliegen, die Dinge zu vermitteln. Und das finde ich sehr inspirierend in dieser ganzen politischen Landschaft, weil es nicht eine emotional getriebene Politik ist. Stichwort Merz. Hatten wir ja eben schon, sondern weil es etwas ist, wo was auf Verständnis, also auf Verstehen in der Sache und Verständnis füreinander basiert. Und das finde ich echt cool.
Heute Freitag, am 31. ist gerade eine Folge mit Ulrich Sollmann rausgekommen, der das Buch Menschen in politischen Anzügen geschrieben hat und der die TV-Duelle und sowas für den Spiegel uns analysiert. Dem habe ich mich auch unterhalten und was ich bei Robert Habeck halt so sinnvoll und volksnah und vor allem auf Augenhöhe empfinde, ist, dass sein Verhalten halt dadurch berechenbar und nachvollziehbar wird. Ne? Und das ist das auf Augenhöhe. Wenn du einen Scholz hast, und mir geht es nur um die Personen, nicht um die Parteien jetzt, aber einen Scholz, der vom überhaupt nichts erklärt, der sagt, er weiß es schon besser, so nach dem Motto. Und das sagen ja auch Journalisten, ist ja nicht mein Ton, sondern sagen Journalisten auch, diese Attitüde hat er. Oder ein Friedrich Merz, der teilweise relativ erratisch wirkt, im Sinne von, hält erst eine Rede, warum man nicht mit der AfD auf keiner Fall zusammenarbeiten will und jetzt holt er sich das Votum, weil er sagt, jetzt reicht's. Also diese Basta-Politik, die auch ein Schröder mal gemacht hat, so aus der emotionalen, maskulinen Impulsivität heraus auf den Tisch zu hauen, ist halt strategisch und ist halt nicht so klug. Von daher teile ich die menschliche Bewertung und das Auftreten an Glaubwürdigkeit oder den Versuch dessen, den Robert Habeck da quasi versucht darzustellen als Bündniskanzler, wie er sich nennt, oder wie es im Werbeslogan heißt, aber Vermittlung zu schaffen, zu vereinen und nicht zu polarisieren, sage ich mal so. Von daher fühle ich da mit. Das ist aber vielleicht eine gute Überleitung in die Frage, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ich habe neulich die Biografie von Dave Grohl gelesen. Danke an...
Wer ist das?
Sag mir grad nix. Ehemalige Drummer von Nirvana, Frontmann von den Foo Fighters. Sorry. genau. Danke an David für das Geschenk an der Stelle. Der hat das Buch geschenkt. Und ich hatte schon die Vermutung, aber ich glaube, ich würde jetzt nach dem Lesen gerade, und es gibt sicherlich ganz viele spannende historische Personen, das ist gar keine Frage, aber ich glaube, ich hätte einfach mal Bock, mit dem Tag abzuhängen, wortwörtlich. Und das ist für mich, weil ich auch ein... Ja, ich habe einfach Freude an Musik und ich finde es einfach mega spannend, was der da musikalisch geschaffen hat. Und der scheint mir dann doch sehr sympathisch und auf dem Boden gebliebener Mensch zu sein. Und ich finde es dann doch schon auch immer interessant im Sinne von Selbstführung, was wirken da für Motive, dass das nicht in irgendwas Abstruses abdreht, wenn Leute so viel Aufmerksamkeit und Erfolg haben.
Ja, ja, mega. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ja, vielleicht ein bisschen mehr lernen in der Schule. Ich war schon sehr faul. Es hat auch oft irgendwie dann doch noch gereicht, aber ich glaube, ich bin ein, zumindest in der Schule und auch im Studium, Meister des Pareto-Diagramms gewesen. Manchmal wären vielleicht 5% mehr auch gut gewesen.
Ja. Okay, weniger Pareto. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ja, das ist eine gute Frage im Sinne von, ich struggle sehr damit, weil ich ja als weißer Cis-Mann in Deutschland einen unfassbar großen CO2-Fußabdruck habe. Ich in bestimmten Bereichen, ich habe mich sehr für das Thema Nachhaltigkeit im Studium eingesetzt, war da bei Oikos auch sehr, ist eine Studenteninitiative für mehr Nachhaltigkeit, sehr engagiert und auch heute in bestimmten Bereichen und gleichzeitig bin ich ich reise viel für meinen Beruf. Also ich fahre zwar Bahn immer, aber also fliege, ich glaube, ich bin beruflich jetzt einmal letztes Jahr geflogen, weil es nicht anders ging. Aber ich würde jetzt auch kein Mandat in den USA annehmen zum Beispiel, weil ich das bescheuert finde. Da gibt es auch fitte Leute. Und Trotzdem ist mein CO2-Fußabdruck, der ist natürlich gigantisch. Also mit dieser wir haben halt überhaupt keine Verantwortungskultur, was das angeht. Und ich arbeite gerade überhaupt, oder wenn dann nur ganz am Rande an dem Thema. Und ich glaube, mir ist es wichtig, dass ich da irgendwann einen anderen Beitrag zu habe. Aber das ist noch mein Future Me, weil ich gerade noch sehr stark in meiner Profession bin, die irgendwie auch damit zusammenhängt, finde ich. Aber ich würde das gern unmittelbarer selbst machen.
Das heißt, kurze Antwort auf die Frage ist, weniger CO2-Abdruck hinterlassen.
Genau, also ich glaube da eigentlich noch sehr viel mehr hinter, aber das wäre quasi ein Ergebnis.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Abfahrt.
Geil.
Ich springe ganz gern mal rein, wenn ich wichtig. Also, ich weiß nicht, ob das so passt, aber also ich könnte jetzt ganz viele bedeutungstiefe Sachen sagen, glaube ich, aber ich glaube, mit ein bisschen Selbstironie, Abfahrt. Im Sinne von, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es klappt, aber komm, I go for it. Also manchmal beim Sport, ich mache gern Bergsport. Ich finde, es muss immer die Baseline geben, dass man da jetzt sich irgendwie nicht verletzt oder so. Aber wenn es so ein bisschen kribbelt, dann ist es manchmal auch ganz cool.
Und in diesem Sinne, Abfahrt ist ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Lieber Daniel, vielen, vielen lieben Dank für dieses sympathische, authentische und informative Gespräch über neue Männlichkeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, danke dir vielmals.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.